herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Grüß dich, Julius.
Wir sind tatsächlich ein letztes Mal hier heute zusammengekommen, um über die EM 2024 zu sprechen. Wir haben das ganze Turnier begleitet, jedes Spiel hier vorbesprochen. Gilt nicht ganz für mich, da hatten wir ja auch Christian Bernhard. Auch da nochmal vielen Dank, der kurzzeitig für mich eingesprungen ist. Aber ich bin wieder da. Alex, du bist immer da. Du bist der Fels in der Euro-Brandung. Und wir sind hier, um natürlich auch noch das Finale vorzubesprechen. Gleichzeitig haben wir uns gedacht, wir haben ja nicht so oft den Luxus, hier eine Folge zu haben, wo wir wirklich nur auf ein Spiel gucken müssen, was ansteht, thematisch. Deswegen haben wir uns gedacht, gucken wir erstmal auch noch gemeinsam so ein bisschen zurück auf dieses Turnier. Gibt es vielleicht so ein paar spannende Schlussfolgerungen über den Fußball insgesamt. Wir gucken natürlich dann vielleicht auch nochmal exklusiver auf Spanien und England. Unsere beiden Finalisten, wie haben die es ins Finale geschafft? Wie verlief dieses Turnier für sie, um dann wirklich top informiert quasi in diese Finalbesprechung reinzugehen, die ihr heute auch bekommen wird. Natürlich wie immer mit Tipps und mit Quoten und Co. Und das alles bekommt ihr nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Einfach, weil die Quoten sich jederzeit noch ändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Und damit sind wir bereit, noch einmal über diese Euro im Insgesamten zu sprechen, bevor wir uns aufs letzte Spiel, aufs Finale stürzen und uns fragen, wer kann die europäische Krone erringen. Titelverteidiger Italien ja auch schon raus, eine dieser Geschichten dieser EM vielleicht. Aber prinzipiell erstmal gefragt als Einstieg, Alex, was ist dein grobes Fazit, wenn man dich jetzt fragen würde, beschreib mal kurz, wie du über diese EM fühlst.
Ui, das ist jetzt schwierig. Grobes Fazit, die beste Mannschaft der EM ist im Finale in Spanien, mit Spanien. Und der andere Finalist hat, etwas schleppend angefangen, kann man es nennen, und sich aber jetzt gesteigert und im Halbfinale die beste Leistung geliefert. Und da so sieht das Finale aus. Und wenn ich generell aber auf die Euro blicke, habe ich mir einen Ticken mehr erwartet und erhofft. So, hochklassigeren Fußball, mehr Tore auch, es waren ja die meisten 0-0s, meine ich, also EM-Rekord an den 0-0s, genau. Also mehr Tore, mehr Late Drama. Jetzt klingt das komisch, weil die Engländer ja allein zweimal für spätes Drama zuständig waren, nämlich der Bellingham-Freistoß im Fallrückzieher im Achtelfinale und jetzt im Halbfinale das sehr späte Siegtor gegen Holland. Auch die Spanier waren mit super viel Drama dabei gegen Deutschland in der 119. Also da war ja schon Drama. Aber irgendwie habe ich mir mehr in anderen Spielen so generell irgendwie mehr erhofft. Denn wir erinnern uns an die WM. Da war irgendwie, gefühlt war da mehr sportlicher Drama und sportliche Highlights. Deswegen so ein Ticken, nicht enttäuscht, aber underwhelming, ne?
Ja, also erstmal, wir kennen das hier, ich bin ja von uns beiden eigentlich immer der, der die ganzen Statistiken genau parat hat hier, das dürften alle Hörer wissen. Deswegen 6-0-0, das ist mehr als bei jeder anderen EM zuvor. Für alle, die es genau wissen wollen, das war die EM 96, da gab es 5-0-0s, also das ist die eine Geschichte. Und dann tatsächlich muss man dazu auch noch sagen, dass dein Gefühl dich nicht trügt, was die Tore angeht. Tatsächlich haben wir im Schnitt so ein bisschen über 2,1 Tore, wenn du es aufs ganze Turnier runterbrichst. Und wir hatten ja sehr, sehr torreiche Spiele zu Beginn. Das heißt dann auch, gab es einen ganz schönen Abfall. Das sind fast 0,7 Tore pro Spiel weniger als bei der letzten EM in England, die ja durchaus spektakulär war dann auch spielerisch. Und auch, da muss man dann eben anschließen, haben wir natürlich diesen Vergleich zur letzten WM, der immer so ein bisschen provoziert wird, weil es ein ganz anderes Umfeld war. Tatsächlich hast du da gemerkt, der einzige ganz große Vorteil, der mir vielleicht für so eine Winter-WM oder so ein Winterturnier einfällt, ist, du hast richtig guten Fußball gesehen teilweise. Die Spieler waren eben in der Saison, die waren auf der Höhe ihres Schaffens. Und gerade jetzt, das ist eben so ein Punkt, den du auch angesprochen hast, merkst du schon, wir haben jetzt Spieler, die gerade Spiel 65, 66 ihrer Saison absolvieren. Und wir haben ja auch ein paar Superstars gesehen, die einfach in ihren ja, den Erwartungen ihrer individuellen Klasse hinterherhingen. Und ich glaube, das hat auch was mit dieser Belastung zu tun, Sommerturnier. Da merken wir schon, wir haben, glaube ich, die Spielanzahl langsam wirklich ausgereizt. Ne?
Also ja, sehr guter Punkt. Man hat sich einfach von den Stars mehr erhofft, von Bellingham, der natürlich jetzt mit der Mannschaft weit gekommen ist und zwei sehr wichtige Tore erzielt hat. Ja, aber ansonsten performance-wise unter den Erwartungen blieb. Bei Harry Kane kann man genau das Gleiche sagen. Fand ich auch ein schwaches Turnier. Ja, einen super wichtigen Elfmeter in Harry Kane-Manier. Eiskalt verwandelt, aber ansonsten die Performance, die Leistung sehr bieder. Vielleicht der größte Name, der unter den Erwartungen blieb, Kylian Mbappé bei Frankreich. Ja, auch die haben es übers Kollektiv aber eher mit biederem Fußball ins Halbfinale geschafft, aber der Superstar Mbappé fiel da ganz klar ab und war ja selbstkritisch genug, das sogar zuzugeben, dass es eine ganz schwache EM war. Also um jetzt mal nur wirklich drei absolute Topstars, Weltstars zu nennen, den hast du angemerkt, da ist die Form nicht da, die sind müde, die sind überspielt. Die vielen, vielen Spiele der Saison, in aller Regel, ne, 60 Stück oder so im Schnitt, fordern ihren Tribut. Auch Anton Griezmann fällt mir da zum Beispiel ein, für seine Verhältnisse auch eine schwache, super schwache EM, mit sogar am Ende gebencht worden, also saß noch auf der Bank, ist ja eigentlich undenkbar unter Didier Deschamps, war eher der Eckpfeiler dieser Mannschaft schlechthin mit Mbappé, ne, bei den letzten EMs und WMs, also na, da allein vier Stars zu nennen, bei denen du völlig recht hast, unter den Erwartungen geblieben, lange Saison, müde, kaputt, Verschleiß, was auch immer.
Van Dijk und mit die meisten Fouls bei dieser EM natürlich auch so ein bisschen gezeigt, dass er vielleicht den Schritt langsamer war als in der eigentlich überragenden Saison, die er noch in England gespielt hat. Ne?
Ja, also man könnte natürlich da noch einige Namen finden, aber das sind so die größten Namen, wo sich das personifiziert hat, was man so irgendwie gespürt hat. Irgendwie war es underwhelming und das ist ein guter Punkt. So sehr die WM in Katar kritisiert wurde, aus sportlicher Hinsicht fand ich sie klasse. Tut mir fast weh, das zu sagen, Julius, aber es war eine Top-WM, weil sie eben, ne, inmitten der Saison alle noch topfit, alle eingespielt. Und das ist bei den WMs und EMs normalerweise am Ende der Saison einfach anders und das hat man hier wieder gesehen.
Das hat man hier wieder gesehen. Trotzdem würde ich es auch ein bisschen noch trennen wollen, weil ich schon finde, also aus dann eher vielleicht auch gefühliger Sicht, aber diese Gruppenphase hier hat mir richtig Spaß gemacht. Nur viele Mannschaften, dann eben auch diese Heim-EM, das ist schon gemerkt, viele Fanbases. Da haben sich noch diese paar Überraschungen ergeben. Wir hatten Rumänien, die schon dann mit diesem 3-0 gestartet sind, auch richtig im Stadion die Fangruppen dann mal abgeliefert haben. Wir hatten die Schotten, die irgendwie für so ein bisschen Liebe auf den Straßen gesorgt haben. Also das gab's alles schon und das sind natürlich auch Sachen, die wir dann in Katar eben nicht erlebt haben, um da auch diesen Kreis vielleicht zu schließen. Und ich finde generell auch, der erste Gruppenspieltag hat eigentlich sehr viel versprochen. Ne? Wir hatten ein paar hohe Siege, wir hatten Deutschland direkt ein super starkes Auftaktspiel. Sowieso muss man auch sagen, Spanien, du hast es gesagt, die beste Mannschaft dieser EM vielleicht und trotzdem ja auch sehr, sehr knapp das Ganze gegen Deutschland gestaltet. Ne? Da hätte es teilweise in beide Richtungen kippen können. Also da als Gastmannschaft auch an dem vielleicht qualitativ insgesamt sogar hochwertigsten Spiel, vielleicht nicht unterhaltsamsten. Mir hat Österreich gegen die Niederlande da auch sehr, sehr gut gefallen am letzten Gruppenspieltag zum Beispiel. Aber insgesamt gab es da schon auch ein paar sehr, sehr positive Geschichten, gerade zu Beginn des Turniers. Was wir halt haben, ist einerseits dann eben Teams wie Frankreich und auch England, die es jetzt eben sogar ins Finale geschafft haben, die über weite Strecken sehr pragmatisch bis meiner Meinung nach gerade bei England auch eher schwach aufgetreten sind und trotzdem dann eben auch verhindert haben, dass so Überraschungsmannschaften weitergekommen sind, die dann vielleicht eben auch, ja, gerade in diesen Viertelfinals so ein bisschen den letzten Drive rausgenommen haben. Und ich glaube, mit dem Deutschland aus und mit dem Weiterkommen von Frankreich ins Halbfinale nach einem schwachen Spiel, von England nach einem sehr, sehr schwachen Spiel. Ich glaube, das hat insgesamt halt dafür gesorgt, dass so ein bisschen dieser Schwung verloren gegangen ist, den ich aber, wie gesagt, das würde ich auch schon sagen, so in der Gruppenphase, natürlich auch das Schönste irgendwie noch für uns Fußballfans, der Sommer geht los, es wird warm und gleichzeitig kannst du 15, 18, 21 Uhr den ganzen Tag Fußball gucken guckst nochmal den Rumänen zu, die du noch nicht so oft gesehen hast. Die Türken spielen irgendwie direkt da gegen Georgien, die ja auch super waren, cool auf. Also, ja, auch Positives zu berichten. Das wollte ich nur auch mal sagen.
Absolut, absolut. Also, positiv ist die Fans, im Land, sei es die Schotten, die Holländer, die Rumänen, die die Stadien gefüllt haben, die Türken natürlich, wobei es da weniger eine Überraschung war, aber auch die Georgier als Beispiel, ne, für tolle Stimmung gesorgt. Also das ist ein absolut super positiver Punkt. Und dass die Underdogs sportlich überzeugt haben, überrascht haben, teilweise wirklich auch ins Achtelfinale eingezogen sind, also nicht punktuell überrascht mal einen Sieg oder mal einen Punkt holen oder es dem Gegner, dem Favoriten schwer machen, sondern wirklich auch Overachievement. Teilweise bei Rumänien, wie ich fand, oder Slowakei, auch Georgien, ne, bei der erstmaligen Teilnahme an einer EM überhaupt dann direkt in die K.O.-Runde, ist ein wirklich historisches Ereignis und Achievement, das man absolut loben muss. Also die Underdogs haben ihren Job gemacht, die kann man von der Kritik absolut rausnehmen, aber die Favoriten, wenn man von Spanien absieht, wobei sie ja vorm Turnier eher nicht ein Favorit so galten, weil sie im Umbruch waren, ne? Aber die Favoriten in Frankreich, in England, auch ja, Dänemark zum Beispiel, jetzt kein Favorit, aber eine favorisiertere Mannschaft, die etwas unter den Erwartungen blieb, fußballerisch. Da gibt's einiges und deswegen ja, bin ich auch dabei. Und vielleicht auch so stellvertretend, ne? Mbappé stellvertretend für Frankreich, der Underwhelming-Fußball, der biedere bei Bellingham vielleicht für England. Also auch das ist ein Punkt, die Underdogs haben überzeugt und die Favoriten, auch Portugal kann man da natürlich sehr gut nennen mit dem alternden Star Cristiano, die haben uns eher enttäuscht und nicht so für Furore gesorgt.
So ist es. Ich würde sagen, lass uns den ersten Teil dann hier so ein bisschen, dieses grobe Fazit, was wir erstmal schon vor dem Finale treffen können, zu dieser EM abschließen. Aber bevor wir richtig ins Finale gehen, vielleicht erstmal nochmal schnell auf die Halbfinals auch zurückblicken, die uns dahin geführt haben. Ne? Da haben wir ja in den letzten beiden Tagen dann diese Duelle gesehen, die für mich gut losgingen im Sinne von, ja, ich habe befürchtet, und wir haben ja auch in der letzten Folge drüber geredet, dass sich viele Trends dieser EM so ein bisschen fortsetzen können, die nicht so ansehnlich waren. Finde aber, das Ganze wurde eigentlich in beiden Spielen relativ schnell widerlegt, weil wir eben auch in beiden Spielen relativ früh die ersten Tore gesehen haben. Das war eben lange bei den Viertelfinalpartien nicht der Fall, ne? Mhm. Wenn wir auf die Spanier dann am Ende gucken, nach 9 Minuten liegen sie zurück. Das heißt, da habe ich schon alle Fälle davon schwimmen sehen, weil ja, die Null halten konnte Frankreich ganz gut. Jetzt haben sie diesen frühen Vorsprung auch noch, können sich wirklich ganz drauf verlassen. Aber ja, Jamal, der, würde ich sagen, mittlerweile auf jeden Fall größte Shootingstar dieser Euro, gleicht eben aus. Dani Olmo, vielleicht der Spieler des Turniers, wenn man nicht nur auf den Hype guckt, sondern auf die Leistung was und vor allen Dingen, wann er diese entscheidenden Treffer gemacht hat, ne, gegen Deutschland, und bester Mann, jetzt hier das entscheidende Tor gegen Frankreich.
Und auch das wie er sie gemacht hat, ne, nicht einfach nur mal richtig stehenden Fuß hinhalten, sondern auch individuelle Klasse, ne, gut ausgeführte Schüsse, technische Finesse, gutes Gespür, also auch die Art und Weise, da bin ich auch bei dir, ja, Dani Olmo, kann man da nennen.
Ja, und muss man ja auch mal sagen, ne, nur reingekommen nach 8 Minuten gegen Deutschland, weil Toni Kroos da Petri fault und dann macht er da die absolute Man of the Match Performance, macht hier den Siegtreffer im Halbfinale gegen Frankreich und dann sind wir trotzdem aber auch so ein bisschen wieder zurückgefallen, fand ich in diesem Spiel. Es war schon gut zu sehen, wie Spanien diesen Ballbesitz halten kann und es ist natürlich auch bei aller Schwäche oder Enttäuschung, die Frankreich-Spiel so ein bisschen mitgebracht hat. Ich fand es schon in einer Art beeindruckend, wie sie über weite Strecken das auch ungefährlich halten konnten weiterhin, ne? Weil da natürlich trotzdem eine enorme Qualität erstmal auf dem Feld ist und auch nachgelegt wurde. Wenn du da am Ende dann Giroud, der immer noch ein fantastischer Kopfballspieler ist, aber natürlich auch einen Griezmann dann endlich bringst, der auf der Bank saß und Co. Also da ein Barcola, der natürlich auch diesen Drive mitbringt. Ein Mbappé, der vielleicht nicht super stark war, aber trotzdem Mbappé ist. Insgesamt haben sie es dann sehr, sehr souverän gemacht, würde ich unter Strich machen, auch wenn es vielleicht noch zu ein, zwei Chancen kam. Und wenn wir uns das Turnier angucken und auch dieses Spiel, also es gibt eigentlich keine Zweifel daran, dass Spanien sich hier diesen Finaleinzug eben verdient hat. Und das gilt auch für diese Partie direkt. Also
ja, fand ich auch. In beiden Spielen, weil du es ja angesprochen hast, der Start in die Spiele, recht überraschend mit frühen Toren, hätte ich dann so auch nicht erwartet. Oder ja, wir waren es nicht mehr gewohnt und waren dadurch wahrscheinlich überrascht. Es kann frühe Tore geben und die Spiele können dann spannend werden und zum Schlagabtausch so ein bisschen mutieren. Wobei, ob Spanien, Frankreich jetzt ein Schlagabtausch war, okay, sei dahingestellt. Aber ja, zumindest der Schwung war plötzlich da, nur er nahm halt dann ab in beiden Spielen. Das war, glaube ich, auch bemerkenswert. Aber ja, dafür sollte man die Spanier nicht kritisieren, sondern dass sie zurückkam, hat mich überrascht, dass sie so schnell einen Doppelschlag im Petto haben gegen diese so stabilen Franzosen, hat mich überrascht. Und dass dann Frankreich hinten raus die Handbremse quasi, diese defensive Denkweise nie lösen konnten, dass sich davon nie frei machen konnte, das hat mich dann auch negativ überrascht, weil ich dachte, jetzt muss doch mal der Ansturm kommen. Man hat es ja auch bei Deutschland, Spanien gesehen, die Spanier wurden dann defensiver, wollten mehr Kontrolle, das Spiel beruhigen, werden hinten reingedrückt, weil Deutschland mehr macht, und Ähnliches habe ich dann auch erwartet. Nur von Frankreich kam halt nichts, ne? Die konnten nicht hochschalten, die konnten die Handbremse nicht lösen. Deswegen ist Frankreich, so komisch das kommt, klingt, obwohl sie im Halbfinale waren, dann doch irgendwo enttäuschend aus dem Turnier ausgeschieden. Aber das ist keine Kritik an Spanien, auch wenn die wenig gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Die haben das routiniert runtergespielt.
Total, also, und das muss man auch vielleicht noch dazu sagen, was vielleicht auch nicht immer allen gefallen hat, auch gegen Deutschland, aber Spanien spielt sehr schön Fußball, ist aber durchaus ja auch bereit, die, sag ich mal, Wege zu gehen, und vielleicht auch mal das Foul zu ziehen, gerade hinten raus, vielleicht auch mal die Zeit zu schinden. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach nur Schönspieler sind, die in Schönheit sterben, sondern sie bringen in diesem Turnier tatsächlich auch diese richtige Mischung mit, um dann so ein Spiel über die Ziellinie zu bringen, was wirklich hier auch als Qualitätskriterium genannt sei. Ähnlich, um die Überleitung zu schaffen und uns jetzt nicht ewig an Vergangenem aufzuhalten, trotzdem auch bei England und der Niederlande, da habe ich einen Ticken zu spät eingeschaltet und es stand 1-1. Da habe ich gedacht, was soll das denn jetzt? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, das ist das Endergebnis. Wenn überhaupt. Ja, also auch da Xavi Simons richtig schönes Tor direkt reingestartet, ne? Und dann konnte England aber auch eben relativ schnell zurückkommen. Ob das hundertprozentig gerechtfertigt war, ja, über diesen Elfmeter kann man vielleicht ein bisschen mehr streiten. Wichtig finde ich zu sagen, ich glaube, Jude Bellingham und Felix Zweier haben ihre Beziehung gekittet bekommen in diesem Spiel insgesamt. Oder zumindest ist sie nicht noch mehr zerrüttet. Und mehr sage ich dann dazu nicht. Aber ja, es war ein Spiel, wo du am Ende schon gesehen hast, England natürlich diese Breite auch in der Qualität, dass sie die nachlegen können. Ollie Watkins, der jetzt gar nicht groß die Rolle gespielt hat, schießt ja qualitativ gesehen ein herausragendes Tor, was, glaube ich, nicht jeder so schießen kann. Und das ist eben auch was England hat, diese Breite im Kader, diese Auswahl an Topspielern. Also das spielt da schon mit rein. Trotzdem muss ich auch sagen, gerade dadurch, dass dieser Elfmeter wieder diskutabel war, zieht sich bei England für mich trotzdem auch, und das gehört auch dazu, sie haben trotzdem die beste Halbzeit des Turniers gespielt in der ersten Halbzeit mit Abstand, ne?
Ja, ja.
Aber trotzdem siehst du bei England weiter, und das hast du bei Spanien eben nicht gesehen, es gehört auch ein bisschen Glück dazu, weil sie einfach nicht über 90 Minuten richtig guten Fußball spielen. Und das gilt für mich auch für das letzte Spiel, was wir von ihnen gesehen haben. Da haben sie ein bisschen mehr gezeigt, aber insgesamt gesehen, finde ich, haben sie jetzt nicht Abbitte geleistet für alles, was wir in den 5 Spielen vorher gesehen haben. Und jetzt sagst du, Mensch, England ist ja eigentlich eine super Fußballmannschaft.
Ja, aber es war die beste Turnierleistung der Engländer. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und das hat man schon gesehen, dass sie da noch trotzdem sich steigern konnten. Aber ja, über 90 Minuten ist auch ja generell schwer. Die Gegner, ob es jetzt Deutschland heißen, Spanien heißen, Frankreich heißen, in dem Fall Niederlande heißen, sind auch nicht die schlechtesten. Also 90 Minuten Kontrolle und überzeugend und Vollgasfußball und Torchancen ist ja generell schwierig. Haben sie nicht so hinbekommen, aber es war definitiv eine Leistungssteigerung. In einem ja trotzdem dann Duell auf Augenhöhe, wie ich fand, das eben auf das Messer Schneide stand. Und ja, du hast es richtig angesprochen. Sie hatten das Spielglück mal wieder auf ihrer Seite in der einen oder anderen Aktion.
Ja, und wie gesagt, auch die Qualität hinten raus, dann eben an Ollie Watkins da stehen zu haben, wo ja man dann vielleicht bei der Niederlande, wenn ein Depay runter muss, ein Weghorst nachlegt, der vielleicht spielerisch dann eben diese Qualität von Depay nicht halten kann. Ne? Also da sind dann eben schon die Unterschiede, ohne da despektierlich zu sein. In jedem Fall steht das Finale fest, Spanien gegen England. Ich freue mich sehr, dass Spanien dabei ist. Ich bin gespannt, dass England dabei ist, sagen wir es so. Trotzdem finde ich, das ist direkt ein Aufhänger, um auch auf dieses Spiel überzuleiten, über das, was wir zuletzt gesprochen haben. Das ist für mich der Punkt, dass England nicht nur in diesem Turnier am Ende, sondern eigentlich bei allen wichtigen Spielen, an die ich mich erinnern kann, unter Southgate, also in dieser neuen England-Ära, es nicht schafft, 90 Minuten Spiel zu kontrollieren. Und das wird auch in diesem Finale, könnte ich mir vorstellen, einer der Knackpunkte sein. Denn es war, Alex, auch schon ein Knackpunkt im letzten Finale. Da sind sie ja gegen Italien in Führung gegangen, zu Hause, und haben dann diesen klassischen unter Southgate-Move gehabt, dass sie nicht aufs zweite Tor gehen, sondern dass sie das Spiel wieder offen halten, dass sie sich verwundbar machen selber auch, weil sie ziemlich gut im Spiel waren, selber den Fuß vom Gas nehmen, die Plätze auf einmal, die Räume lassen, weil sie tief auch stehen, was sie gerne machen. Und das ist natürlich aber auch was 1:1 so Spanien helfen kann, denn es ist eine Mannschaft, die ist auch dankbar, wenn du sie spielen lässt, ne? Also die ist keine Mannschaft, die sagt, oh nö, Mensch, jetzt können wir hier bis zum 16er spielen, aber wir haben keine Ideen. Die werden das nutzen können, die sind richtig gut drauf. Die haben auch absolutes Selbstbewusstsein, sei es bei Jamal, sei es bei Olmo, vielleicht auch mal von außen dann eben das Ding da gefährlich auf den Kasten zu bringen. Und da sehe ich hier schon einen der Faktoren, die ja mir sagen, Spanien hat hier nicht allzu schlechte Karten tatsächlich.
Ja, da ist viel Richtiges dabei tatsächlich, und vor allem die Spanier haben gern den Ball und lassen den auch gut laufen und wissen quasi auch und können das auch, eine Defensive mal auseinanderzuziehen, auf verschiedene Arten zu bespielen, ne? Sei es durch Flanken, sei es durch 1-gegen-1-Duelle, sei es durch vertikales Spiel, durch Weitschüsse oder durch dann Querpässe, die gefährlich sind, vor das Tor, vor den 16er, Grüße an Dani Olmo gegen Deutschland. Also sie haben die Mittel, gegen ein vielleicht zu tief verteidigendes England in Situation, da die richtigen Lösungen zu finden. Das ist absolut richtig. Deswegen, ja, England sollte die Lehren ziehen aus diesem Turnier und auch aus dem letzten Turnier und dem letzten Finalspiel in Wembley gegen Italien. Wenn sie phasenweise zu passiv werden, dann wird es kribbelig für sie selbst und die Spanier könnten das ausnutzen können. Da bin ich absolut bei dir, aber das macht es natürlich auch so spannend, weil auch Spanien jetzt, fand ich, also man kann Ähnliches auch auf Spanien jetzt auf die letzten zwei Spiele münzen.
Gerade gegen Deutschland würde ich so
sagen. Gegen Deutschland wurden sie auch defensiver, aber wurden eher von Deutschland hinten reingedrückt, wie ich fand, aber gegen Frankreich haben sie auch viel verwaltet, ohne sie stellen sich jetzt hinten nicht rein, aber sie geben ihr frühes Gegenpressing auf oder vielleicht können sie es auch nicht über 90 Minuten aufrechterhalten. Auf jeden Fall war davon viel weniger zu sehen. Sie spielen mehr auf Sicherheit, sie laufen nicht mehr so viel in die Tiefe, weil sie eben bei Ballverlust hinterm Ball sein sollen. Also sie agieren einfach defensiver generell als Team und auch vorsichtiger. Und auch das, wenn sie das nach Führung machen sollten, würde zum Beispiel die Engländer einladen. Also da gibt's schon auch...
Ja.
Situativ mal Parallelen.
Und auch England mit den späten Toren, mit den späten Erfolgserlebnissen werden das bis zur 90. dran glauben, dass so ein Ausgleich noch möglich ist in einem engen Spiel. Das gehört auch dazu. Also es ist insgesamt ein spannendes Aufeinandertreffen, auch noch für Spanien ins Gewicht so ein bisschen fällt. Sie haben Frankreich besiegt und das eben mit Jesus Navas rechts, der ja... habe ich gesehen, sogar älter als sein Vordermanns Vater war an diesem Spieltag. Ja. Dani Carvajal, der wirklich eine Champions League Finaltorschütze gerade, der auch wirklich, wenn man eine Fähigkeit herausheben will, auch ein toller Fußballer, klar, aber vor allen Dingen auch jemand ist, der weiß, wie man einen Sieg erringt mit allen Mitteln.
Ja. Erringt ist ein Stichwort, ja.
Der kehrt zurück, gleichzeitig Lenormand, der große Teile in der Innenverteidigung gespielt hat, auch nicht mehr gesperrt jetzt. Also da reden wir wahrscheinlich sogar über eine leicht verbesserte Viererkette bei den Spaniern, als wir sie gegen Frankreich gesehen haben. Und Frankreich hat nun mal auch Namen und Mittel und Qualität, ähnlich wie England, und auch ähnlich wie England gespielt über das Turnier, ne? Also fällt da auch ein bisschen ins Gewicht. Ich muss jetzt einfach mal sagen, Alex, ich war, glaube ich, noch nie, hatte ich so viele Statistiken und Fakten vor Spielen. Ich sag jetzt einfach mal ein paar
und dann gucken wir mal,
was wir machen. Also was ich sehr interessant fand, direkt mal, um bei den einfachen Statistiken zu bleiben, so ein bisschen im Kopf vor diesem Spiel den Dreh reinzubringen. Mensch, Spanien natürlich auch die meisten Tore, also attraktives Spiel, Offensive gegen defensive Herangehensweise. Interessanterweise hat Spanien auch ein Gegentor weniger als die Engländer, ne? Also 13-3 Tore bei den Spaniern und 7-4 bei den Engländern. Das sind Torverhältnisse von +3 bei England nach diesem Turnier und +10 bei Spanien. Das ist ein riesiger Unterschied über 5 oder 6 Turnierspiele. Riesiger Unterschied wirklich, den wir da ausmachen können. Jetzt wird's ein bisschen frickeliger. Ich kann dir historische Fakten liefern, die magst du ja auch immer gerne, die vielleicht für England sprechen. Wenn wir in die Verlängerung gehen, England hat nicht nur hier das Elfmeterschießen in dieser EM schon gewinnen können, Spanien hat gar keins machen müssen, sondern England hat 1996 bei der EM Spanien im Elfmeterschießen auch schon besiegt. Eines von nur 2 Aufeinandertreffen dieser Mannschaften bei der Euro. Also das vielleicht ein bisschen historisch gesehen. Dann haben wir aber natürlich hier die Situation, England ohne EM-Titel und seit 58 Jahren ohne großen Titel. Da gab es ja nur 66 die WM. Spanien hat die Möglichkeit, in diesem Spiel zum alleinigen Rekordgewinner der Euro zu werden. Also auch da weiter kannst du nicht auseinanderliegen. Noch nie die Euro gewonnen oder so oft wie keine andere Mannschaft die Euro gewonnen. Dann haben wir mit De La Fuente einen Nationaltrainer, der kein Nationalspiel selber absolviert hat, aber für die Jugend Titel gewonnen hat. Der ist Europameister zweifach in der Jugend geworden. Wenn du mit Southgate einen ehemaligen Nationaltrainer hast, der als Trainer keinen Titel erringen konnte. Also auch da vielleicht dann doch die Spanier vorne. Und so geht's ewig weiter. Ich werde bestimmt noch ein paar andere droppen. Aber ich finde wirklich, es ist ein Spiel, was am Ende vielleicht für viele erstmal vom Grundgefühl unter. Da spielt die attraktive Mannschaft gegen diese nicht so attraktive Mannschaft. Ne? Aber es ist tatsächlich in ganz, ganz vielen Geschichten auch generell ein, wenn wir weiter gucken, ein Spiel der Gegensätze, was wir hier als Finale bekommen.
Ja, sehr spannend, was du da alles in die Waagschale wirfst und wie konträr und gegensätzlich das teilweise ist und sich gegenseitig dann irgendwie auch aufhebt vielleicht und mit reinspielt, psychologische Art und Weise und so. Also super, super spannend. Man merkt schon, du bist euphorisch wie nie in diesem Podcast bei der Vorschau.
Weil ich endlich Vorfreude mal richtig viel auf weiß dem Spiel. Auch, ja.
Sagenhaft, sagenhaft. Nee, finde ich einen sehr, sehr spannenden Approach. Du hast aber auch die, also, um jetzt das Elfmeterschießen kurz aufzugreifen, ja, sie haben beeindruckend ihr Elfmeterschießen ja gewonnen gegen die Schweiz. Alle fünf verwandelt, gab es ja eh noch nie bei dieser EM und auch die Art und Weise, wie sie verwandelt wurden, die wurden ja nicht reingezittert, die wurden ja voller Selbstvertrauen reingehauen oder generell verwandelt an Ivan Toni, der muss ja nicht mal auf den Ball schauen, also so strotzt er vor Selbstvertrauen und glaubt an sich. Also da gab es offenbar einen Wandel, aber gleichzeitig EM-Finale, das letzte, haben sie zu Hause im Elfmeterschießen verloren. Also da könnte vielleicht ja trotzdem noch was im Oberstübchen sein, wenn man da dran denkt, so traumamäßig vielleicht. Oder das geweckt werden, weiß man jetzt auch nicht unbedingt. Also da gibt's ja auch für und wider. Deswegen super viele spannende Sachen, ja. Spanien, noch gar kein Elfmeterschießen, ist vielleicht auch ein Punkt. Sind die bei ihrem ersten nervös? Andererseits, ja, naja, die Engländer waren es auch nicht und die Franzosen auch nicht. Die waren ja auch eiskalt bei ihrem ersten Elfmeterschießen. Und die Portugiesen übrigens auch. Da hat der Torwart im ersten Elfmeterschießen 3 gehalten. Im nächsten Elfmeterschießen hat er gar keinen gehalten und keine Chance gehabt. Also du merkst schon, man kann das auch immer so und so auslegen. Da gibt es verschiedene Trends und Einflüsse und jüngste Ereignisse, die so oder so laufen und auch da sich widersprechen. Also super spannend, was man da auch rein interpretieren kann, ne?
Total. Und ja, geht ja immer weiter, ne? Die Shooting Stars, Jude Bellingham eher der Shooting Star der Saison, gegen dann aber eben, und dann auch noch Real Barca quasi gegen den Shooting Star der EM mit Jamal, der sich da so rauskristallisiert hat. Wir haben auch eigentlich den englischen Titelkampf in absoluten Schlüsselpositionen. Rice gegen Rodri, ne? Die beiden Sechser, die beide auch wieder herausragend waren in den Halbfinals auf beiden Seiten. Arsenal gegen City, das ist ja dieser spannende Kampf in England gewesen. Und das sind diese beiden Anker, die auch wirklich wichtig sind für ihre Nationalmannschaften. Auch da hast du den Vergleich. Die Geschichten, ne? Harry Kane immer noch auf der Suche nach seinem ersten großen Titel mit einer Mannschaft, egal wie viel Torjäger, Kanonen und Co. er gewinnen kann. Könnte ja auch jetzt wieder Torschützenkönig werden, Alex. Ist mittlerweile gleich auf mit den anderen, hat eben noch ein Spiel. Aber ja, die Geschichten sind endlos. Es ist tatsächlich für mich vor allen Dingen am Ende die Frage, wenn wir mal drauf kommen sollen, wie läuft dieses Spiel, ob ja und wie England zu Beginn agieren kann, weil England wirklich für mich in vielen Spielen nicht nur irgendwie langweilig war oder pragmatisch, sondern teils auch wirklich schwach, taktisch eben auch dem Gegner Räume gegeben hat. Und ich glaube, diese Spanier, was wir bis jetzt gesehen haben, das wird das ausnutzen können, wenn wir das England sehen, was wir zum Beispiel eben auch in den im Achtelfinale und im Viertelfinale teils gesehen haben. Ne? Wenn England aber ähnlich ins Spiel kommt wie gegen die Niederlande, wo sie interessanterweise ja auch mit sehr vielen Spielern irgendwie agiert haben, die so Foden und Co., ne, da durfte mal die Seite wechseln und dann durfte er sich auch mal freier bewegen, dann ist es natürlich für eine Mannschaft wie Spanien auch schwer, in ihr kontrolliertes Spiel reinzukommen, weil es eben schwerer ist, diese individuelle Klasse von England im Griff zu behalten. Wenn sie nicht so schematisch agieren, wenn sie freier agieren, wenn du einem Foden folgen musst und das nicht nur tun kannst, weil er immer an der gleichen Stelle steht, sondern wenn er mal links, mal rechts, mal in der Mitte auftaucht, dann kannst du selber auch viel schwerer so ein kontrolliertes Spiel aufziehen. Beide im Achtelfinale übrigens 58% Ballbesitz gehabt. Also auch da siehst du, es könnte in beide Richtungen kippen, je nach wie kriegen sie das Ganze aufs Feld. Es ist nur einfach so, Und das spielt da eben mit rein. Insgesamt haben wir jetzt ein Turnier gesehen. Übrigens Spanien auch die einzige Mannschaft, die jedes Spiel bei einer Europameisterschaft gewinnen konnte und mit 7 Spielen in Folge auch einen neuen Rekord aufstellen könnte.
Auch das ist wieder eine besondere Statistik, ja.
Du merkst es, ne? Jeder Nebensatz hier, Statistik. Ich habe sie alle im Kopf.
Ja, super, super spannend, was du da alles droppst.
Aber in jedem Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man muss einfach nach dieser EM erstmal konstatieren, es gibt natürlich für uns als Zuschauer mehr Gründe daran zu glauben, dass Spanien ihr bestes Spiel wieder zeigen kann, weil das haben sie Spiel für Spieltag gemacht. Während England das insgesamt vielleicht eine Halbzeit gegen die Niederlande abgerufen hat bis jetzt, ne?
Man kann es aber auch anders interpretieren. Also man kann es auch so auslegen, völlig korrekt. Da steht die beste Mannschaft im Finale, die jedes Spiel gewonnen hat. Ja, die individuelle Brillanz hingelegt hat und vielleicht die Top 3 Spieler des Turniers hatte, die alle der Turnier MVP werden können. In Rodri, in Dani Olmo, vielleicht in Fabian Ruiz oder Lamine Yamal, sogar 4 Spieler, nicht mal nur 3. Also die mit Abstand beste, verdienteste Mannschaft im Finale, die alles gewonnen hat. Auf der anderen Seite eine sehr biedere Mannschaft, bei der man nur darauf wartete, wann sie ausscheidet, weil die Sekunden vom Ausscheiden entfernt war teilweise, die mehrfach zurücklag, aber zurückkam und sich im letzten Spiel so steigerte, dass er die beste Leistung, die eigene beste Leistung auf den Platz brachte und sich quasi so nicht nur steigerte, sondern sein Selbstvertrauen steigerte, sodass das Selbstvertrauen jetzt am Höhepunkt ist im Finale der Engländer. Und deswegen bin ich da eher beim Thema, es gibt viele Punkte, die für Spanien sprechen, aber ich bin eher beim Thema absolute Augenhöhe und wir sind wieder ja bei der Thematik Fine Margins, Details können dieses Spiel am Ende entscheiden. Wir können viel im Kaffeesatz rumlesen, wie wir das jetzt hier schon machen, aber es ist purste Augenhöhe. Und wir wissen ja auch aus der Historie generell, dass Finalspiele sehr oft sehr, sehr eng sind und sehr, sehr wenig Tore fallen. Auch wenn die Spanier mal 4-0 gegen Italien gewannen bei einer EM. Wann war es die EM? 2008. War es die EM? Nee, nicht 2008, 2012 war es, glaube ich. Ja, okay. Ich glaube 2012. Da war das 4-0. Beim Back-to-Back, genau. Aber in aller Regel, das zeigt auch die Champions League zuletzt und auch das letzte EM-Finale, fallen eher wenig Tore, weil sich die Mannschaften neutralisieren, weil die Psychologie so mitspielt, dass du natürlich Angst vor dem entscheidenden Fehler hast und keinen machen willst. Und dann neutralisiert man sich so, dass es absolute Augenhöhe ist. Und dann zu sagen, die gewinnen, weil, ganz, ganz schwierig.
Ja, und es ist vor allen Dingen eben auch Spanien eine Mannschaft, bei der die Entwicklung jetzt wieder sehr schnell ging, ne? Das ist ja schon im Nationalmannschaftsfußball, auch vielleicht bei Champions-League-Finals, siehst du, eine Mannschaft, die das letzte Jahr verloren hat, kommt zurück und gewinnt, haben wir jetzt ein paar Mal auch in der wirklich sehr, sehr kurzen Vergangenheit gesehen. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ja, wie man dann eben mit diesen Drucksituationen umgehen kann. Und natürlich ist bei Spanien einer der wichtigsten Offensivspieler 17 und ein Tag alt, wenn das Finale losgeht, während bei England, die vielleicht auch noch nicht alle so alt sind, aber alle schon dieses Finale einmal gespielt haben. Und ist natürlich für England, so wie es bei Deutschland unter Löw am Ende ja auch war mit dieser Generation, es gibt ja diese logische Fortentwicklung, ne? Sie spielen jetzt ihr zweites Finale, sie haben schon mehrfach Halbfinals erreicht, jetzt sind sie wieder im Finale und ein Harry Kane ist vielleicht dann eben auch in dem Alter, wo es danach vielleicht schon wieder abwärts gehen könnte, will ich jetzt nicht unbedingt unterstellen, aber es wäre schon der Zeitpunkt für so eine logische Ära, dass man jetzt diesen Titel auch erringt, ne? Und dass man vielleicht auch, und das kann man den Engländern bei allem anderen nicht absprechen, sogar ja teilweise gegen die eigenen Fans, gegen die eigene Wahrnehmung im Land, die Spieler unter sich mit Southgate schon so eine Art Wagenburg-Mentalität haben. Ne? Sie haben sich zurück in diese Spiele kämpfen können. Sie haben das Selbstbewusstsein, nie aufzugeben. Und sie werden hier sicherlich nicht an dieses Spiel rangehen und sagen, Mensch, Spanien spielt so schön, haben wir gar keine Chance. Sondern die werden da reingehen und an sich glauben. Und die werden ihre Leader-Typen haben. Sei es ein Bellingham, der vielleicht noch jung ist, aber sich da irgendwie reingekämpft hat, das aber vorlebt. Sei es ein Kane, sei es ein Southgate, dem zumindest die Mannschaft eben zu vertrauen scheint, weil er sie am Ende in solche Finals führt. Also abschreiben will ich sie auch auf keinen Fall und ich bin da schon noch bei dir. Ich sehe sie am Ende dann eben trotzdem richtig beieinander. Wenn wir all diese lustigen Fakten und Geschichten drehen und wenden, kannst du immer das eine gegen das andere so ein bisschen aufrechnen. Und deswegen gefallen mir die Quoten nicht so gut, Alex. Denn da ist eine ganze Einserquote Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Spanien die klarer Favoriten. Mit 2,40er, 2,45er Quoten gegen 3,55er Quoten bei den Engländern. Und ich würde es so gerne unterschreiben, weil ich glaube, fast jeder wünscht sich neutral, dass Spanien aufgrund des Fußballs dieses Turnier gewinnen kann. Aber so weit sehe ich sie nicht auseinander. Und das macht es für mich auch noch schwerer, hier zu sagen, Mensch, dann tippe ich halt auf Spanien, weil sie beste Mannschaft sind. Weil die Quoten dann eben auch im Vergleich zu England mir einen Ticken zu niedrig sind.
Ja, kann ich auch verstehen. Gehe ich irgendwo mit. Gleichzeitig kann man auch verstehen, warum die Quoten von Spanien niedrig sind. Naja, sie haben jedes Spiel gewonnen und die anderen haben sich durchgemogelt und gedramatisiert und gekämpft. Und dann macht es ja Sinn sportlich, dass die einen, die alles gewinnen, da natürlich der Favorit sind. Gleichzeitig haben sie ja keine 1,80er-Quote oder irgendwie sowas, sondern 2,40, 2,50.
Wir sind ja auch trotzdem, Alex, wir sind ja alt genug, um uns noch erinnern, wie Griechenland Europameister geworden ist oder vielleicht dichter dran an uns und an den Hörern, wie Portugal Europameister geworden ist. Ne? Die haben das ganze Turnier gefühlt kein Spiel gewonnen und waren Europameister. Also das kannst du immer auch drehen im Finale.
Genau, aber es macht einfach Sinn, dass Spanien hier der leichte Favorit ist, aus Quotenberechnungssicht, sag ich mal, der Wettanbieter. Gleichzeitig hast du schon auch recht, wir haben das hier erörtert, dass die viel näher dran sein sollten, aber bei uns ist halt mehr Psychologie dahinter und weniger nüchterne, die haben alle Spiele gewonnen, die haben sich schwer getan, die haben besser Fußball gespielt, die anderen nicht. So. Und deswegen, ich bin psychologisch bei dir. Vom Bauchgefühl her, es sollte enger beisammen sein, aber es macht Sinn. Gut, dann kommen wir mal hier in Richtung finales Ende des Finales. 3,50er Quoten sind sehr gutes Value. Da bin ich auch bei dir, denn du hast das angesprochen. Das Value ist besser auf die Engländer. Da hast du recht, weil wenn das Spiel so eng ist, wenn man glaubt, dass das Spiel so eng ist, so muss ich es ja sagen, dann ist das Value einfach besser auf die Engländer, ne?
So ist es. Also wenn es in beide Richtungen kippen kann und man sich wirklich für eine entscheiden möchte oder will, dann kann man natürlich vielleicht die nehmen, die sich dann mehr rechnen würde, wenn es so kommt. Na, das sind schon legitime Überlegungen. Ich habe eine saftige Zweierquote hier am Start, von der ich ganz überzeugt bin eigentlich bei diesem Spiel. Beide Teams treffen ja, gibt über Zweierquoten im Schnitt. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, denn wir haben die beiden Halbfinals angesprochen, da lief es ähnlich. Und ich glaube tatsächlich auch, wir werden kein Spiel sehen, in dem Spanien gerade irgendwie komplett auf diese Offensive verzichtet und sich da drauf einlässt, irgendwie das Ganze bis zur Verlängerung laufen zu lassen. Das heißt, ich rechne eigentlich fest mit einem spanischen Tor, dann aber auch mit einer Mannschaft aus England, die genug Resilienz hat, um sich nicht durch ein einziges Gegentor mit einem 1-0 aus diesem Turnier dann endgültig zu verabschieden. Und deswegen glaube ich, wir werden Tore von beiden Mannschaften sehen, heißt nicht unbedingt, dass ich über dieses 1-1 hinausgehe, was das Ganze angeht, aber beide treffen Zweierquoten, da steht auch die 2 vorne und das ist für mich was ich mir dann hier doch auch vorstellen kann. Ich sag nicht Spektakel, ich beschwöre hier nicht herauf, dass es endlich mal wieder ein richtig schönes Fußballspiel wird im Finale, aber ich glaube schon so ein 1-1, das ist nicht zu viel verlangt.
Ja, bin ich voll bei dir. Und hier bin ich eben nicht bei den Wettquoten. Also bei dir schon, bei den Wettquoten nicht. Denn hier, finde ich, haben sich die Wettanbieter geirrt. Oder irgendwie tippen vielleicht dann mehr Leute, warum auch immer, auf beide Treffen nein. Und ich kann es mir nicht so richtig erklären. Also ich bin auch der Meinung, die beide Treffen Ja-Quote hat auch super Value und ist zu hoch. Und deswegen sollte man sie anspielen. Denn statistisch betrachtet, einfach nur nüchtern nachschauen, was ist bisher passiert. England hat in jedem K.O.-Spiel getroffen und Spanien hat in jedem K.O.-Spiel getroffen. Ja? Nach 90 Minuten wohlgemerkt. Spanien 2-1 Georgien, 1-1 Deutschland, 2-1 Frankreich. England
generell auch nur ein 0-0 gehabt. Also man hat immer im Kopf, die spielen so schwach, aber Portugal, Frankreich waren beide an mehr 0-0 zum Beispiel beteiligt
als England. Genau. Deswegen die Mannschaften, die betroffen sind hier, das sind nicht die 0-0-Mannschaften eigentlich. Ja. England, wie gesagt, 2-1 Slowakei, 1-1 Schweiz, 2-1 Niederlande nach jeweils 90 Minuten. Also immer mindestens das eine Tor geschossen. Und deswegen bin ich bei dir. Beide treffen ja, finde ich auch einen sehr spannenden Tipp, weil das Value definitiv da ist, weil das die Statistik auch vorhersagt und weil mit Spanien alleine ja eine Mannschaft betroffen ist, die Bock auf Tore hat und sehr offensiv stark ist, die meisten Tore geschossen hat, also dass die einschießen, liegt auch irgendwie in der Luft oder wäre normal. Und die Engländer haben auch gezeigt, sie haben schon auch diesen einen Punch. Sie haben nicht viele Chancen, aber die wissen schon auch, wie man trifft oder zumindest einen Elfmeter mal versenkt. Und deswegen bin ich bei dir. Ich glaube auch, beide treffen und dann am Ende das 1:1 und es geht in die Verlängerung, wenn die beiden so eng beieinander sind, liegt schon irgendwie nahe oder in der Luft oder man kann es sich sehr, sehr gut herleiten, was wir ja seit jetzt einigen Minuten machen. Und dann bin ich aber jetzt bei der Unentschiedenquote, Julius, denn das machen offenbar viele Leute, das zu erwarten, dass die sich 0-0, 1-1 trennen. 2,90er Quote im Schnitt aufs Unentschieden ist halt auch wieder eine sehr niedrige Quote, aber verständlicherweise niedrig, finde ich.
Ja, also ist auch wirklich vorstellbar, ne? Auch dass ein interessanterweise, wer Kombi spielen will, du kriegst bis zu 1,60er Quoten auf die doppelte Chance England durch diese Quoten immer noch. Ne? Also da kannst du sogar eine anspielbare Quote für 2 von 3 Ausgängen in einem Finale. Also wer da nicht nach den ganz hohen Quoten sucht oder Kombis sucht, würde ich sagen, die doppelte Chance hier durchaus auch nochmal erwähnenswert in dieser Konstellation. Ich finde beide Treffen auf jeden Fall auch einen Tipp, der mir sehr gut gefällt, wo auch das Value stimmt. Das kommt ja auch dazu. Ne? Also trotzdem müssen wir jetzt nicht mal, wir sind uns glaube ich einig, wir würden nicht im Dreiweg tippen, aber wir müssen dieses Turnier natürlich abschließen, Alex, trotzdem damit, dass wir sagen,
aber wir sind uns ja trotzdem einig, weil du kannst das beide Treffen ja anspielen mit 2er-Quoten und ich spiele das Unentschieden an tatsächlich, weil ich traue mich ja ganz gerne Unentschieden zu tippen, wenn dann mein Bauchgefühl so klar ist. Oder auch wenn es unklar ist, aber weiß man ja, ich spiele gern Unentschieden. Aber ja, ich bin beim Unentschieden, du bei Treffen und dann geht es 1-1 aus. Da sind wir uns ja dann einig. Und wer wird Europameister? Ich lass dir den Vortritt, weil ich wünsche mir, dass Spanien Europameister wird. Aber geht's so aus? Sag du es mir lieber.
Ich habe etwas getan, was vielleicht hoffentlich auch manchen Zuhörern manchmal so geht. Ich habe mich selber überzeugt in diesem Podcast. Ich hatte eine andere Meinung vorher und bin zu dem Punkt gekommen, hier jetzt doch zu sagen, leider habe ich jetzt gerade ein kleines England-Gefühl, denn diese Entwicklung, dieser passende Zeitpunkt für den Titel, das ist für mich ein Argument, das dann doch schwer wiegt. Und es ist ja nicht so, dass die Ära Southgate jemals von gutem Fußball geprägt war, sondern sie war ganz klar von diesem Ziel geprägt, egal wie, wir müssen irgendwann einen Titel holen. Und jetzt sind sie wieder nur noch einen Schritt entfernt, das zweite Mal in Folge bei einer Euro. Und irgendwie habe ich dieses Gefühl, wirst diskutieren, sie werden vielleicht auch nicht den Schönheitspreis wiederholen, aber es ist tatsächlich soweit, 58 Jahre später, der nächste Titel für England.
Ich habe es befürchtet. Und ich befürchte es auch, dass du es tippst, habe ich irgendwie befürchtet, weil wir so in die Richtung argumentiert haben jetzt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich so kommt. Also ich fürchte auch, es kann tatsächlich so ausgehen. Und vielleicht machen sie es ja wirklich im Elfmeterschießen, nachdem sie ja zu Hause, it's coming home, bei der Euro, in Wembley, in London, in England, im Elfmeterschießen verloren haben und da ging, glaube ich, schon die Weltöffentlichkeit davon aus, da gewinnen sie. Sie lagen ja auch in Führung, ja. Sie haben das Heimspiel, sie haben wesentlich besseren Fußball gespielt, sie haben es ja auch verdient gehabt, im Finale zu stehen. Da war auch mein Gefühl, ja natürlich, die gewinnen das jetzt, weil da war es ja so, da hat Italien ständig Glück gebraucht und Spielglück, ne? Zum Beispiel Halbfinale gegen just Spanien im Elfmeterschießen gewonnen. So, und jetzt dreht sich das Blatt und wir sind jetzt bei England, die eher unverdient, eher lucky, eher zittert ins Finale, aber vielleicht ist es jetzt wirklich so weit, dass die jetzt just im Elfmeterschießen dieses Ding gewinnen. Also unentschieden 1-1 nach 90, England gewinnt die Europameisterschaft nach über 120 Minuten.
Und bei der spanischen Basis eben auch, wenn diese Mannschaft in den Grundzügen oder die Spieler, die am meisten begeistern, werden wir vielleicht noch 3 oder sogar 4 große Turniere sehen können in dieser Generation, das ist eben auch noch so ein Schlüsselding. Gut. Dann machen wir tatsächlich hiermit den Deckel auf unsere Euro-Podcasterei drauf. Wir haben's alles besprochen, jedes einzelne Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Alex. Wie gesagt, auch nochmal vielen Dank fürs Einspringen an Christian Bernhard, der das ja auch gemacht hat.
Absolut.
An alle nochmal der Hinweis, auch auf wettbasis.com vorbeizuschauen. Den wollen wir natürlich auch nochmal loswerden, denn die Fußball- und die Sportwelt dreht sich weiter, so wie auch Fahrradräder Tour de France gerade. Wer sich da informieren will, guckt zum Beispiel bei wettbasis.com vorbei. Olympia steht vor der Tür, wer den Rundumschlag mit verschiedenen Sportarten haben will, auch da schaut gerne auf wettbasis.com vorbei, Alex. Und jetzt mache ich noch eine kleine Überleitung zu unserem nächsten Podcast, den wir schon sehr, sehr zeitnah hören werden. Glaubst du denn, der Gewinner, also Spanien oder England, ist auch die Ballon d'Or-Entscheidung, Rodri oder Bellingham? Oder entscheidet sich das zwischen denen und Lionel Messi, wenn er die Copa gewinnen kann?
Nee, Messi ist vorbei. Aber Ja, Rodri oder Bellingham ist der Zweikampf, der uns bevorsteht, denn Mbappé aus dem Rennen, ich glaube, dafür wäre die Euro zu schwach. Vinicius
Vinicius,
mit
Brasilien.
Brasilien zu schwach, zu früh ausgeschieden, spielt auch eine Rolle. Ich glaube, die Euro hat eine große ein Bewertungsgewicht beim Ballon d'Or, bei den Leuten, die da wählen. Und deswegen könnte es wirklich sein, wie du sagst, Ballon d'Or, Rodri oder Bellingham, kann ich mir gut vorstellen, je nachdem, wer hier das Finale gewinnt. Ja, bin ich bei dir.
Und das ist die Überleitung, denn wir werden natürlich direkt quasi nach diesem Podcast einen Tag später auch noch rausbringen, wie wir über Spiel um Platz 3 und vor allen Dingen das Finale in der Copa sprechen. Und da erkläre ich euch, warum Lionel Messi sich da den Ballon d'Or sichert.
Uiuiuiui.
Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr die ganze Euro mit uns durchgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Bis bald und ciao.